Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
2 Jahre lang verteidigt sich die Ukraine jetzt schon, kämpft gegen den russischen Angriff, gegen ja, diese Ausweitung des Krieges auf das ganze Land. Am Wochenende ist jetzt der Jahrestag, 24. Februar. 2 Jahre lang. Das heißt auch annähernd 2 Jahre, in denen wir in Deutschland politisch, aber auch jenseits davon, schon sehr, sehr viel gerungen haben, gestritten haben. Manche Menschen haben auch lange gepflegten Pazifismus, den sie hatten, hinterfragt. Es ging so oft um die Frage, sollen wir Waffen liefern oder nicht? Welche Waffen sollen wir liefern? Und ja, auch gerade geht es wieder darum. Es geht um weitreichende Waffensysteme. Taurus ist ein Name, den sicher viele von uns dadurch erst kennengelernt haben. Das will die Regierung nicht. Und darüber wurde heute sehr intensiv gestritten. Ein paar Politikerinnen und Politiker hat Frank Capellan für uns eingefangen. Und eine fängt hier.
Beleidigung, ja, wunderbar, wenn das auch Entschuldigungen gegeben hat, noch besser. Am besten, Sie machen es gar nicht erst.
Es ist eine hitzige Debatte. Aydan Özus, die Bundestagsvizepräsidentin, muss immer wieder dazwischen gehen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um weitere Waffen für die Ukraine. Ganz links und ganz rechts lehnen sie solche Lieferungen ab, fordern Verhandlungen mit Putin. Gregor Gysi, Außenpolitiker der Linkspartei, wird grundsätzlich und provoziert damit den Verteidigungsminister von der SPD.
Der Westen konnte nach dem Ende des Kalten Krieges nicht aufhören zu siegen. Und die NATO brach mit dem Krieg gegen Serbien als erste das Völkerrecht. Das hat Schule gemacht, hat Kriege wieder zu einer fürchterlichen Normalität werden lassen.
Und lieber Herr Gysi, wenn Sie sich allen Ernstes hier hinstellen und die Intervention der NATO und Europas in Serbien als Blaupause, als Rechtfertigung für Putin in diesem Zusammenhang darstellen, dann kann ich nur sagen, Sie sollten sich schämen.
Doch schnell gerät Boris Pistorius selbst in die Defensive. Christdemokrat Jürgen Hart will wissen, wie er es denn mit jenem Marschflugkörper hält, zu dem der Bundeskanzler seit Monaten nichts sagen möchte. Hart bezieht sich auf das, was SPD, Grüne und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine formuliert haben.
In dem Antrag findet sich die Formulierung, Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein?
Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben.
Was sie sich gedacht haben, hängt davon ab, wen man fragt. Olaf Scholz will die Waffe nicht herausgeben, mutmaßlich wegen der Reichweite des Taurus von 500 Kilometern, womit sich selbst Moskau angreifen ließe. Die Sozialdemokraten wollen ihrem Kanzler nicht in den Rücken fallen. Grüne und Freie Demokraten hingegen sind der Ansicht, dass mit weitreichenden Waffensystemen eben auch Taurus gemeint ist.
Das ist in der Ampelkoalition leider nicht geeint.
Räumt FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle schon vor der Debatte ein.
Das, was das Parlament machen kann, ist den Druck auf den Kanzler weiter zu erhöhen.
Das wiederum geschieht vor allem dadurch, dass sich Parteifreundin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, nicht mehr an den Fraktionszwang gebunden fühlt. Die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl stimmt sowohl für den Antrag der Regierungsfraktionen als auch für den der Opposition.
Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
Strack-Zimmermann schimpft über den Regierungssprecher, der gestern betont hatte, die Koalition habe mit ihrem Antrag keine Taurus-Lieferung meinen können. CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul beklagt, dass Olaf Scholz nicht anwesend ist. Denn
ich würde von Bundeskanzler Scholz einmal wissen, was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist. Niemand weiß es.
Erwartungsgemäß findet die Aufforderung an Scholz, Taurus freizugeben, keine Mehrheit. Dass bei vielen in der Koalition ein ungutes Gefühl dabei bleibt, ist herauszuhören. Gerade nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny hatten sich viele ein deutliches Zeichen an Putin erhofft. 2 Tage vor dem 2. Jahrestag des russischen Überfalls erhitzt der Krieg gegen die Ukraine weiter die Gemüter unter der Reichstagskuppel.
Taurus nein, weitreichende Waffensysteme ja. Das steht also am Ende dieser, wie gehört, wirklich ja, heiß geführten Diskussion im Bundestag. Es verwirrt manche. Taurus nein, weitreichende Waffen ja. Was heißt das? Und wir haben natürlich in diesen 2 Jahren auch erlebt, die Dinge haben sich auch manchmal weiterentwickelt. Wir wollen verstehen, warum diese weitreichenden Waffensysteme gerade für die Ukraine, das sehen viele so, warum die wichtig sind. Wilfried Jilge ist Osteuropa-Historiker und er ist bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Ukraine-Experte. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Diese Waffensysteme mit großer Reichweite, jetzt unabhängig davon, ob Taurus oder andere, warum sind die wichtig für die Ukraine?
Die sind aus mehreren Gründen wichtig. Erstens sind sie wichtig, weil sie mit einer hohen Reichweite, mit diesen Raketen, die sie ja aus Flugzeugen, aus Kampfjets abschießen müssen, nicht so nah an die Front müssen, um wichtige logistische oder andere wichtige militärische Ziele des Feindes treffen zu können. Das heißt, insbesondere für die Ukraine ist das wichtig, weil sie hat die Kampfjets, die überhaupt in der Lage sind, sowohl den Taurus beispielsweise, möglicherweise später mal, oder auch die Storm Shadows mit 300 Kilometer Reichweite, die die Briten geliefert hat. Sie verfügt über nicht viele Kampfjets oder sie verfügt über nicht mehr viele Kampfjets. Das heißt, die Ukraine muss diese Jets, solange die F-16 nicht eintreffen, schonen. Und jedes Mal, wenn sie sie einsetzt, ist es ein Wagnis, weil sie mit ihren sowjetischen Kampfjets sehr nah an die Frontlinie ran muss, um eben und sich damit eben in die Gefahr begibt, selbst getroffen zu werden oder zum Ziel zu werden.
Ja. Sie braucht diese Reichweite, beschreiben Sie, wenn die nicht da ist. Wie entwickelt sich dann, ist es natürlich immer klar, ein bisschen eine Vermutung, man guckt dahin, wie es sich entwickeln könnte, aber was ist sozusagen das Problem, was droht, wenn sie diese Reichweite nicht hat?
Dann droht zum Beispiel, dass ihr eine wesentliche Möglichkeit verlustig geht, die russische Logistik von der Krim, die die gesamte Südkampagne der russischen Armee sozusagen füttert, zu unterbrechen. Und das würde wiederum bedeuten, dass sie keine Aussicht hat, sozusagen im Süden die Russen unter Druck zu setzen und zu zwingen, zum Beispiel von Norden und Osten ihre Truppen umzugruppieren. Aber ganz entscheidend ist eben, wenn die Ukraine in dem für sie existenziellen Gebiet der Asowschen Küste und der nordwestlichen Schwarzmeerküste Fortschritte machen will, um auch später in eine bessere und irgendwann mal vielleicht in eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen, mal ganz unabhängig von der existenziellen Bedeutung der Häfen, dann ist sie auf weitreichende Waffen angewiesen. Wenn wir wollen, dass die Ukraine die russischen Schwächen gezielt ausnutzt und die Krim ist sowohl eine Stärke der Russen, aber auch eine Achillesferse, weil sie, wenn sie genügend entsprechende Waffen haben, die Krim, und da geht es gar nicht nur um die Krimbrücke, die immer so, wo immer gefürchtet wird von den Kritikern, wenn die Krimbrücke zerstören über Kertsch, dann wird Putin weiter eskalieren. Nein, es reicht schon aus, wenn die Ukraine in der Lage ist, die Landverbindung zwischen der Halbinsel und dem Gebiet Cherson, da sind 2-3 wichtige Brücken, nachhaltig zerstören zu können. Das geht aber nur, wenn sie Waffen haben und für die Ukraine ganz besonders wichtig, Distanzwaffen haben, die auch die Luftabwehr umfliegen können, die schwer für die Luftabwehr zu bekommen sind. Deswegen brauchst du auch die 500 Kilometer. Du brauchst praktisch auch eine höhere Reichweite, um aus sicherer Entfernung aufsteigen zu können und bis in die tiefe Krim hinein logistische Ziele erreichen zu können.
Sie beschreiben, warum das eben wichtig ist, diese Distanz mit Waffen überbrücken zu können. Einer der Punkte, der ja da auch gerade in der Debatte auftauchte, warum manche sagen, vielleicht, oh, das ist aber auch riskant, ist ja diese Möglichkeit, damit theoretisch auch Moskau zu erreichen.
Also gut, da muss man schon auch ein bisschen geografisch mal gucken. Also so einfach ist das erstens nicht, Moskau zu erreichen. Und die Ukrainer, wenn sie eine Waffe wie den Taurus, und sie haben es ja bei den Storm Shadows und den Scalp, die Franzosen geliefert haben, eine ganz ähnliche Rakete wie der Storm Shadow, haben sie es ja schon bewiesen. Die Ukrainer halten sich ja an Absprachen und sie werden nicht so verrückt sein, teure Raketen, die ihre Zulieferer sowieso nicht in hohe Zahl zur Verfügung haben, in Ziele einzusetzen, wo sie ja im Grunde genommen keine entscheidenden Vorteile hat. Den entscheidenden Vorteil hat sie, indem sie die strategischen Punkte am Asowschen Meer, wo die Russen jetzt versuchen, zur Krim alternative Logistiklinien aufzubauen. Ganz gefährliche Situation, denn wenn sie das schaffen, wird es für die Ukraine noch schwerer, den Nachschub zu unterbrechen. Deswegen muss das jetzt alles schnell kommen vom Westen und auf der Krim zu unterbrechen. Dann benötigt sie eben diese Waffen und das ist auch die strategische Möglichkeit, die Russen an anderen Stellen zu zwingen, ihre unaufhörlichen Attacken, ja, die Rede ist ja vom Fleischwolf, dieses zynische Verheizen und immer wieder anrennen, was natürlich die Ukraine heute unter Druck setzt, weil sie einfach unter einem massiven Artilleriemunitionsmangel leidet. Mhm. Also man würde der Ukraine eine strategische Möglichkeit entziehen, die sowohl für ihre Verteidigung als auch für strategische Ziele, die sie eine bessere Position bringt, relevant ist.
Also relevant, militärisch ein wichtiger Punkt. Es gibt aber auch, haben Sie gerade ganz kurz auch angesprochen, genauso andere wichtige Probleme, mit denen die Ukraine gerade kämpft. Der Mangel an Munition zum Beispiel, das tauchte da gerade bei Ihnen auf. Ja, ja. Wenn wir ganz kurz nochmal zum Schluss sozusagen auf diese zwei Jahre und auf diesen Moment jetzt schauen. Ist das, es klingt bei vielem, was Sie gesagt haben, so, auch wenn eben die Waffendiskussion sich vielleicht noch weiter und woanders hin entwickelt, es klingt nach einer relativ schwierigen und entscheidenden Phase für die Ukraine, dieser Beginn des dritten Jahres?
Natürlich. Wir müssen jetzt unbedingt, also der Westen muss und vor allem jetzt die Europäer, wir sollten uns nicht abhängig machen und wie das Kaninchen auf die Schlange Trump gucken. Der Westen und vor allem die Europäer müssen jetzt alles tun, global schauen nach Lieferungen, damit, bis man auch hier in die Produktion, in die nachhaltige Produktion kommt, die Brücke oder die Lücke der nächsten Monate für die Ukraine überbrückt wird. Und Sie haben es ja vielleicht gehört, der tschechische Präsident hat ja, wenn man den Tagesspiegelmeldungen glaubt, angedeutet, dass er über mehrere hunderttausend Schuss ausgemacht hat und offensichtlich beginnt hier eine Vermittlung für mögliche neue Zulieferungen zu leisten. Wenn man das dann hinkriegt, muss man dieses Zeitgewinn von wenigen Monaten jetzt auch wirklich für eine konzertierte Aktion nutzen, denn ganz wichtig, und es geht hier nicht um irgendwas eskalieren. Wenn wir uns die Situation geografisch angucken, ist die Ukraine jetzt, wenn sie jetzt den Krieg verlieren würde oder sie müsste jetzt in Verhandlungen treten, ja, brandgefährlich, weil solange die Russische Föderation die Krim und noch das Asowsche Meer unter Kontrolle hat, wird sie die Ukraine auch ohne Krieg weiterhin, wir haben den hybriden Krieg in der Krim erlebt, unter Druck setzen. Also für die Ukraine ist das existenziell wichtig und man sollte jetzt endlich dazu kommen, nach einer strategischen Zielsetzung ihr die richtigen Waffen zu liefern und nicht über einzelne Systeme diskutieren.
Wilfried Jähl gesagt das. Also ein wichtiger Punkt jetzt kurz vor diesem Jahrestag, dem 24. Februar. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wilfried Jähl, Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke.
Herzlichen Dank. Schönen Abend. Tschüss.